Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Ich nehme den Podcast eher so Lemmy-mäßig auf. Und in diesem Sinne ein schönes Startwort. Servus da draußen und welcome zu einer neuen Ausgabe von unserem fetzigen Podcast Schneeweiß und Rosenrot. Die Cora ist natürlich auch da. Cora, servus.
Servus, hallo miteinander.
Wir nehmen heute wieder abends auf. Ich komme gerade fresh vom Sport.
Ja, du bist der Wahnsinn.
Es ist echt ein brutales Viech bin.
Ich beneide dich, dass du es so durchziehst. Du hast mir vorhin im Off schon gesagt, dass du das seit 2 Monaten schon so durchziehst. Mit
ja.
Booty Training und allem.
Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, wie lang. Aber no ist die Motivation high. Von daher, ich glaube, es ist schon mal 2 Monate, ist schon mal so ein guter Punkt. Es hat sich jetzt schon so ein bisschen eingeschliffen als ja. Regelmäßigkeit.
Ja, irgendwo, das ist es gibt gut. Es gibt doch diese 10.000-Stunden-Regel oder so, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege. Also wenn du was 10.000 Stunden lang gemacht hast, dann ist das Routine und dann ist das quasi nicht mehr aus deinem Leben herauszudenken.
Verwechselst du das nicht mit diesen 10.000 Schritte?
Nein. Ich glaube, es ist...
10.000 Stunden kommt mir extrem viel vor. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas in meinem Leben schon 10.000 Stunden gemacht habe, außer Schlapper und Schnaufer.
Ich muss das nochmal recherchieren, damit ich es wirklich validieren kann.
Aber ja, glaub, mach das mal.
Ich glaube, das ist, gibt es irgendeine Regel, hat irgendein Typ.
So ein schlauer Typ so ein hat das besprochen, hat das gesagt. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen demotivierend, weil 10.000 Stunden, das ist natürlich weit davon entfernt.
Ja, gut, aber 2 Monate ist schon ein Messlatten. Kannst schon stolz auf dich sein.
Ja, dafür, dass ich ja bisher die letzten Jahre mich sehr erfolgreich vom Sport ferngehalten habe, ist das auf jeden Fall mal schon eine gute Entwicklung. Ansonsten, du hast gerade schon gesagt, dein Körper kämpft ein bisschen mit einer Virusinfektion.
Ja.
Bist du ein bisschen im Up-and-Down-Modus gefangen?
Ja, ich bin im Up-and-Down-Modus gefangen. Ich habe mir, glaube ich, ein Virus von meiner Tochter eingefangen, die mittlerweile wieder voll dabei und glücklich und happy ist, aber ich brüte da gerade ein bisschen dran rum und ja, muss halt schauen, dass man zwischendurch, also ich habe da so Wellen, wo man dann zwischendurch immer irgendwie saukalt ist, dann hocke ich mich in die Badewanne, um wieder aufzuwärmen und haben wir meine Ibos rein und ja, ich hoffe.
Oder wie jetzt, eine gute Kombi, Ibuprofen mit Bier.
Genau.
Sehr gut.
Cheers.
Da merkt man, dass du eine Arzttochter bist, gell? Die trinkst du von der Pike aufgelernt.
Oh mein Dad ist der größte Anti-Alkoholiker der Welt. Diesen Trick habe ich.
Echt, oder was?
Ja, mein Dad ist der verteufelt Alkohol. Diesen Trick habe ich von meinem Chef, dem Uwe, aus dem Sound aktuell, gelernt.
Mhm, gut.
Ja, dass das mehr kickt.
Ja, gibt dir ja öfter Tipps, weil das war ja vielleicht auch mal eine neue Rubrik.
Wie?
Uwes Lebenstipps.
Uwes Tipps.
Ja. Schauen wir mal. Wir arbeiten noch an Rubriken. Uns freut ja immer mal wieder so ein kurzer Hirnkurzschluss, ey. Üben mit Cora. Cora, das Gewissen der Metalwelt. Und so weiter. Ich habe mir das schon abgespeichert. Also vielleicht kommt da mal noch was.
Ja, ja. Wir bauen uns einfach unsere Rubriken auf. Genau.
Ja.
Aber
are you ready for a good time?
Yes, I'm ready.
Gut. Ich bin gespannt.
Ja.
Ich fange jetzt einfach mal an.
Okay.
Ich fange jetzt einfach mal an und tue noch gar nicht groß vorweg teasern, weil der Groschen wird relativ schnell fallen, glaube ich.
Mhm.
Könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Wir gehen in die USA und wir gehen mal wieder weit zurück, nämlich ins Jahr 1939.
Oh.
Da wird im November im Haywood County Community Hospital in Brownsville, Tennessee, die kleine Anna May Bullock geboren. Klingelt da was bei dir?
Mm-mm.
Sehr gut. Darauf habe ich spekuliert. Und sie wird im Untergeschoss von dem Krankenhaus geboren, weil da aufgrund der damaligen Rassentrennung der Bereich für People of Color war. Wir haben in unserem Podcast ja jetzt schon oft über Rassismus in den USA gesprochen, weil wir immer wieder Figuren aus der Zeit hier besprechen. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, falls ihr diese Folgen verpasst habt, hupft's einmal zurück, zum Beispiel zur Sister Rosetta Tharpe oder zu Big Mama Thornton. Nochmal ganz kurzer Abriss. Also die Sklaverei wurde im Jahr 1865 abgesetzt und ist aber weiterhin bis in die 60er Jahre gab's Rassentrennung im Alltag in den USA. Und erst in den 50er Jahren wurde langsam der Grundstein gelegt, um diese rassistischen Gesetze zu kippen. Und es kam dann quasi erst 1964 zum Civil Rights Act, der die Rassentrennung im öffentlichen Raum offiziell abgeschafft hat. Und 1965 kommt dann der Voting Rights Act, der dann People of Color das Wahlrecht endlich zugesteht. Die Anna May Bullock wächst also mitten in diesen rassistischen Zeiten auf. Angrenzenden Ort zu diesem Krankenhaus, der heißt Nutbush. Und sie ist die Tochter eines Baptistendekans, der als Aufseher eines Baumwollfeldes arbeitet. Sie hat eine Schwester, eine Halbschwester und auch einige Cousins, die da mit ihr in diesem Haus leben, mit ihrer Familie zusammen. Und man muss sagen, ihre Familienverhältnisse sind leider stark von Gewalt geprägt. Also ihr Vater, der heißt Richard, der empfindet seine Frau Zelda als viel zu wild für eine Dame. Hm. Die Zelda, die raucht, die singt, die schießt mit Gewehren umeinander und als Strafe für dieses Verhalten schlägt er sie. Und dieses Dorf, das ist eigentlich keine Stadt, das ist eigentlich ein Dorf, Nutbush, ist klein, eng, es ist streng, es gibt ein Schoolhouse, es gibt eine Tankstelle, es gibt eine Kirche, die Leute arbeiten, beten und trinken, mal so grob zusammengefasst. Die Verarbeitung dieser Erfahrungen werden Anna May Bullock später einen sehr, sehr großen Hit bescheren. Und nicht nur ihr. Klingelt da was? Da muss nichts klingeln. Es ist umso besser, je später es bei dir klingelt, Cora. Umso mehr Spaß macht es mir.
Grillzirpen.
Das ist so Tumbleweed.
In meinem Kopf.
Ist gut. Die Anna May zieht dann zu ihrer sehr strengen Großmutter, weil ihre Mutter zusammen mit ihrer Schwester das Haus verlässt. Also ihre Mutter hält es nicht mehr aus mit dem Typen. Und die Anna May kommt zu ihrer Großmutter, die ist auch sehr streng, von der wird sie auch geschlagen. Sie singt schon als kleines Kind im Chor, sie fällt da auf durch ihren starken Körpereinsatz beim Singen. Sie arbeitet schon als Kind als Haushaltshilfe. Also insgesamt würde ich sagen, ein von Gewalt und Unterdrückung geprägter Start ins Leben.
Ja.
Wir reden da ja so oft drüber in diesem Podcast und es ist trotzdem so weit weg, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie man als Kind in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist. Das ist so krass, finde ich. Also du hast ja kleine Tochter, stell dir vor, die muss in 4 Jahren anfangen, als Putzfrau zu arbeiten.
Das ist unvorstellbar. Ja. Unvorstellbar.
Ja, also Wahnsinn. Aber damals zu der Zeit einfach ganz normal. Und ihre weißen NachbarInnen besucht die Anna May regelmäßig. Sie darf das, aber nur, wenn keine anderen weißen Menschen zu Besuch sind. Und nur, wenn sie immer ganz brav kuscht und alles, was da von sich gegeben wird, mit Yes, Ma'am und No, Ma'am und Yes, Sir und No, Sir abnickt. Und die NachbarInnen haben auch einen Fernseher, was ihre Familie nicht hat. Deswegen ist es da drüben sehr attraktiv. Und in diesem Fernseher sieht sie einen Auftritt von der Schauspielerin Loretta Young und war da, als sie die Frau da im Fernsehen gesehen hat, komplett fasziniert von diesem Star-Auftreten, das die ausgestrahlt hat. Also das hat auf jeden Fall was mit ihr gemacht. Kurzer Zeitraffer, weil sonst wären wir in 5 Stunden halt nicht fertig. Die Anna May wächst also in Nutbush auf. Sie entdeckt so langsam durch das Singen im Chor ihre Leidenschaft für Musik. Die zerrüttete Ehe ihrer Eltern findet ein Ende und ihre Mutter und ihre Schwester ziehen weg und auch ihr wird Nutbush sehr schnell zu eng. Und Mitte der 50er Jahre zieht sie dann eben zu ihrer Mama und zu ihrer Schwester in die Großstadt St. Louis. Zu der Zeit hat der Rock'n'Roll St. Louis schon fest im Griff und ihre ältere Schwester nimmt Anna May so ein bisschen mit ins Nachtleben. Und die gehen ganz oft in den sogenannten Club Manhattan. Und da sieht Anna May einen Auftritt von Ike Turner und The Kings of Rhythm. Und Anna May kann an dem Frontmann
erstmal nichts so richtig Besonderes finden, bis Ike Turner sich seine Gitarre umhängt. Und da legt's bei ihren Schalter um. Ab dem Zeitpunkt, wo der Typ Gitarre spielt, schreibt sie auch später in ihrer Biografie, ist sie wie ein Trance. Und kurz zu Ike Turner. Der ist 1931 geboren, der ist also 8 Jahre älter als die Anna May und zählt mit zu den Pionieren des Rock'n'Roll. Der hat einen Song geschrieben, der hieß Rocket 88. Der ist 1951 rausgekommen und ziemlich durch die Decke gegangen und zählt so ein bisschen mit zu den Kickstarter-Songs des Rock'n'Roll, wobei wir ja inzwischen wissen, dass die Sister Rosetta Tharpe früher dran war.
Definitiv, ja.
Der Typ stammt ebenfalls aus sehr schwierigen Verhältnissen, wie wahrscheinlich die meisten People of Color zu der Zeit. Er ist auch mit Gewalt und Rassismus aufgewachsen. Es gibt so eine Geschichte, da weiß man nicht genau, was passiert ist. Sein Vater wurde wahrscheinlich vor seinen Augen, als er ein kleiner Junge war, entweder von einem Weißen zu Tode geprügelt oder zum Invaliden geprügelt. Ike erzählt auch später in seiner Biografie, dass er mit 6 Jahren sexuell von einer Frau missbraucht wurde. Und also diese doch sehr schrecklichen Erfahrungen haben sehr tiefe Risse in Ike Turner hinterlassen. Unter denen die jetzt gerade noch mit großen Augen im Manhattan Club staunende Anna May später noch leiden wird wie ein Hund. Das sei jetzt schon mal vorweggeschickt. Also auch eine kleine Triggerwarnung. In dieser Folge wird sehr viel um häusliche Gewalt gehen. Also da sind echt schlimme Sachen passiert in der Biografie dieser Frau. Zu dem Zeitpunkt aber sieht sie ihn auf der Bühne, sie ist verzaubert. Sie erzählt dann, mein Gott, der ist so schlank, die Kleidung hing an ihm wie an einem Kleiderbügel und er hatte so eine Haartolle. Und ab dem Zeitpunkt besucht sie den Manhattan Club regelmäßig und schaut sich auch regelmäßig die Auftritte von der Band an. Und eines Abends kommt es zu einem großen Zufall, wie es ja oft in der Historie des Rock'n'Roll so ist. Eines Abends kommt es dazu, dass Anna May dann spontan einen Song mit diesen Kings of Rhythm auf der Bühne performt. Und sie liefert halt brutal ab. Und Ike Turner ist komplett überwältigt von ihrer Stimme und von ihrer Aura und wie sie sich auf der Bühne bewegt. Und ab da ist Anna May dann auch regelmäßig bei den Proben von der Band dabei. Und Ike Turner möchte sie halt in die Band aufnehmen. Weil er sagt, die Frau, mit der erreichen wir richtig was.
Okay, als Hauptsängerin dann, oder?
Ja.
Okay.
Genau. Ich glaube, am Anfang ist sie noch ein bisschen im Background dabei, aber es kommt dann schnell dazu, dass er sagt, die muss eigentlich vorne stehen und singen, weil die so eine krasse Ausstrahlung hat. Und die Zelda, also ihre Mutter, ist davon halt gar nicht begeistert, weil sie ja ziemlich jung ist und sie verbietet ihr dann auch, mit der Band da rumzutingeln.
Aber das ist interessant, weil die Zelda ja eigentlich selber so wild war.
Ja, selber so wild. Es gibt dann auch einen Film, so ein Biopic über diese Zeit aus dem Leben dieser Künstlerin. Und da sagt die Mutter am Esstisch, die einzige Wilde in dem Haus bin ich. Auch interessanter Ansatz.
Yeah.
Es ist dann aber so, dass Ike Turner das nicht auf sich beruhen lassen will. Er wird dann bei Anna Mays Mama vorstellig und benimmt sich da ganz formidabel. Und er bezirzt die Zelda mit seinem Charme. Und er verspricht ihr, ganz besonders gut auf Anna May aufzupassen und stellt ihr halt schon auch so ein bisschen in Aussicht, dass da richtig Asche zu holen ist. Die Zelda ist dann überzeugt und gibt ihnen quasi ihren Segen. Und Anna May wird dann als Little Anna May zur Sängerin der Kings of Rhythm.
Mhm.
Dass dieser Ike Turner das Versprechen, das er da an ihre Mutter gegeben hat, später noch sowas von brechen wird, dazu kommen wir dann gleich noch. Sie singt jetzt also in dieser Band.
Hm.
Sie bandelt dann mit dem Saxophonisten in der Band an.
Ach so.
Mhm.
Ich dachte jetzt, dass das der Ike und sie, dass das sich schon was anbahnt zwischen denen.
Na, erst einmal wandelt sie mit dem Saxophonisten an. Und aus dieser Verbindung geht sogar ein Sohn hervor. Mhm. 1958 kriegt sie ihr erstes Kind. Der heißt Raymond Craig und da ist sie gerade mal 19 Jahre jung. Sie zieht dann auch bei ihrer Mutter aus in so ein ganz kleines Apartment, steht jeden Abend auf der Bühne, hackelt tagsüber als Krankenschwester, um das Kind irgendwie durchzubringen.
Krass.
Also es ist eigentlich fast nicht zu wuppen, dieser Lifestyle. Mhm. Deswegen zieht sie dann auch aus logistischen Gründen zu Ike Turner und dessen Frau Lorraine. Weil sie sagt damals, seien sie und Ike eher wie Bruder und Schwester gewesen und in dieser Dreieckskonstellation war das dann mit den Kindern und so besser zu machen.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil dann, ich denke, dass man halt dann einfach schaut, dass immer jemand da ist für das Kind dann. Und dann ist ein geteilter Haushalt natürlich sinnvoller, weil man weiß, okay, man muss jetzt nicht extra irgendwie
ständig Babysitter besorgen oder bei der Mama anklopfen, sondern man kann sich das halt aufteilen, ja. Und so haben sie das dann auch gemacht in der Anfangszeit. Die zwei gehen dann viel in Clubs, aber wirklich um Musik zu hören, um sich zu vernetzen. Ike Turner ist sau ehrgeizig und er trennt sich dann von Lorraine. Und wie du es schon vermutet hast, kommen sich er und Anna May dann näher. Und sie schlafen dann auch miteinander und beide haben im Nachhinein gesagt, dass sie ihre erste biblische Begegnung miteinander jetzt nicht so richtig toll fanden. Aber irgendwie, wie es halt dann so ist, wenn es Oxytocin, das Kuschelhormon.
Genau.
Wenn das kickt beim Sex, wie es dann immer so ist, dann verliebt man sich halt. Scheiße. Hat sich
dann. Ach so, also sie hatten zuerst Sex und dann haben sie sich verliebt.
Ja. Also es war so, sie war schon fasziniert von ihm, aber sie war schon immer so hin und her gerissen. Also sie fand ihn irgendwie gar nicht so attraktiv, aber seine Bühnenpersona ganz toll, aber eigentlich fand sie ihn halt nur nett, aber irgendwie ist dann doch was passiert und dann war der Sex eigentlich nicht gut, aber dann hat man sie halt schon mal ein bisschen gestreichelt und dann kommt das Kuschelhormon, das ich nicht aussprechen kann und dann hat sie sich halt verliebt.
Okay, und war sie eigentlich mit dem Saxophonisten verheiratet?
Nein.
Oder weil das, okay. Es ist auch interessant, weil ich habe immer gemeint, zu damaliger Zeit muss man unbedingt verheiratet gewesen sein, damit das alles quasi
in geregelten Bahnen läuft. Ja,
moralisch nicht verwertet.
Oder sofort heiraten, wenn man merkt, oh, die ist schwanger.
Ja, genau. Das war ja, also.
Es war scheinbar nicht so. Also die waren nicht verheiratet.
Meine Oma, die war ein eheliches Kind. Und die ist damals zu derselben Zeit, wie jetzt hier die Personen auf die Welt gekommen. Und die hat, also das ist echt, ich habe da Geschichten gehört. Also die ist zum Beispiel wohl kalt gebadet worden, weil sie ein uneheliches Kind war.
Boah. Also, das kann man sich nicht.
Man
möchte und kann es sich nicht vorstellen.
Ja,
das stimmt. Ja. Das ist ein sehr schlauer Einwand. Das ging scheinbar aus irgendeinem Grund. Vielleicht war das dann auch wirklich in der Großstadt schon was anderes, weil es anonymer war.
Sein. Ja.
Ich glaube, so auf dem Dorf, auf dem Land wäre das nicht gegangen. Naja, also die Anna May verliebt sich. Dann passiert, dass der Ike, der ja eigentlich sich von der Lorraine getrennt hatte, plötzlich, völlig aus dem Nichts, ein Kind mit der Lorraine kriegt.
Oh.
Hupsi, dupsi.
Hupsi.
Wie konnte das nur passieren? Also, da geht's schon wieder los. Da geht's schon wieder los. Ich muss sagen, bei der Geschichte, ich sage jetzt das Wort nicht, aber da schwillt mir der Kamm bei diesem Typen.
Ja.
Da, bei diesem Ike Turner, da je weiter die Geschichte fortschreitet, desto wütender werde ich. Das ist Spoiler-Alarm, so ein dummes Arschloch.
Oh, okay, ja.
So.
Also können wir uns jetzt quasi schon embracen.
Da könnt ihr euch jetzt schon mal auf was gefasst machen. Also das ist dann Ende der 50er, kriegt die Lorraine das Kind mit ihm und nur kurze Zeit später, 1960, wird dann die Anna May von ihm schwanger. Also der war scheinbar fruchtbar wie ein prall gefüllter Obstkorb, der Typ. Hat das seinen Samen wild in der Welt verteilt. Ja? Naja, weiter im Text. Im selben Jahr singt Anna May den Song Fool in Love ein, den der Ike Turner geschrieben hat. Eigentlich war das eher so als Guide-Track gedacht, aber ihre Performance ist dann so umwerfend, dass sie die Leadsängerin von diesem Stück bleibt. Und es wird dann auch so veröffentlicht. Und auf dem Plattencover vorne steht dann zum ersten Mal ein anderer Name. Da steht dann nämlich vorne drauf Ike und Tina Turner.
Wow, also da hätte ich niemals hätte ich an Tina Turner gedacht.
Ja, ich dachte mir jetzt echt, bei Ike Turner, wo dann der Nachname kam, dachte ich mir schon, da könntest du dich jetzt vielleicht erwischen. Aber
nein.
Das ist ja hervorragend ausgegangen. Genauso habe ich mir das gewünscht.
Super, sehr gut. Ja, Wahnsinn, okay.
Also 1960 steht der Name Tina Turner zum ersten Mal auf einem Plattencover.
Mhm.
In diesem Song Fool in Love geht's textlich um eine Frau, die sich einiges von ihrem Mann gefallen lässt. Und das ist wie so ein bisschen ein dunkler Vorbote auf das, was Anna May jetzt mit Künstlernamen ja Tina Turner ausgestattet, dann noch erwarten sollte. Und also vieles von dem, was ich jetzt hier erzähle und wie ich es erzähle, stammt aus einem Buch von der Autorin Jenny Sülker. Das ist eine Reklamreihe, wo quasi wichtige Persönlichkeiten auf 100 Seiten besprochen werden. Und das durfte ich gerade lesen für eine Buchbesprechung fürs Rocks Magazine. Und dann dachte ich mir, Jacqueline, jetzt bist du mal gescheit und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe.
Mit einer Klappe.
Wenn ich da schon so drin bin, dann verwurschtel ich das gleiche Podcast.
Ja.
Und das Gute an dem Buch ist, dass auch wenn es aufgrund der Seitenbeschränkung ein bisschen gerafft ist alles, dass halt hier sehr intersektional gedacht wird. Also dieses Kreuzfeuer aus Rassismus, Sexismus und Gewalt, in dem Tina Turner große Teile ihres Lebens verbringen musste, wird halt in den Mittelpunkt gestellt. Und deswegen wird auch die Beziehung und diese Phase zu und mit Ike Turner sehr ausgiebig beleuchtet.
Mhm.
Und die Jenny Zülker bezeichnet Ike Turner in diesem Buch als Svengali. Das ist ein Begriff, okay, der mir komplett neu war. Kannst du damit
mir
was
auch
anfangen? Als Literaturwissenschaftlerin? Also ich habe es noch nie gehört vorher.
Ganz im hintersten Eck von meinem Hirn kann es sein, dass ich das schon mal gelesen habe, aber nee.
Ja, also musste ich auch sofort googeln, was das ist. Und das ist ein Begriff, der kommt aus der Literatur, ganz speziell aus einem Roman, der Trilby heißt. Und da geht es um einen Musiker, der Svengali heißt. Und der will quasi mittels Hypnose eine andere Figur namens Trilby O'Farrell beherrschen. Also ein Svengali ist quasi jemand, der mittels Manipulation ein Gegenüber für seine eigenen Zwecke missbraucht.
Okay, ein Narzisst quasi.
Ja, genau. Ja. Dachte ich mir auch, heruntergebrochen. Ja. Und in der Musikindustrie wird damit zum Beispiel oft die Verbindung zwischen einem sehr übermächtigen Management und abhängigen KünstlerInnen beschrieben. Die Geschichten kennt man ja auch aus dem Rock- und Metal-Bereich zuhauf, wie da auch KünstlerInnen geprellt und aufs Kreuz gelegt wurden und ausgebeutet wurden von ihrem Management. Und der Begriff passt hier sehr gut, weil Ike Turner die Anna May echt formt wie weichen Ton. Er formt sie genauso hin, wie er es brauchen kann.
Ich finde es ja auch interessant, dass sie im Endeffekt seinen Namen übernimmt.
Ja.
Na, also sie ist ja quasi dann ein Produkt von
ganz
ihm.
Ganz genau.
So.
Ganz genau. Also er gibt ihr ja den Namen Tina Turner, der kommt von ihm, weil er zum ersten ist er Comic-Fan und es ist so eine Mischung aus zwei weiblichen Comic-Figuren, die er gerne mag und es hat so Tina Turner, diese Alliteration, es hat für ihn so einen Cartoon-Charakter.
Ja, der Name ist super. Also der ist auf jeden Fall griffig und klingend.
Aber genau, er markiert damit.
Krass. Ja.
Also, das heißt absolut, natürlich ganz klar, von mir geschaffen. Kleiner Side-Fact, er zahlte dann zum Beispiel auch einen chirurgischen Eingriff, dass sie ihre Zahnlücke schließen lässt, weil die gefällt ihm nicht.
Oh, wow.
Ja, also, ein guter Typ. Wirklich ein guter Typ. Und zu der Zeit geht dann langsam auch die Gewalt in ihrer Beziehung los. Als Tina Turner von ihm schwanger ist, schlägt er sie zum ersten Mal. Er vergewaltigt sie. Er demütigt sie, er benutzt sie, er lässt ihr keine Pausen, nicht während der Schwangerschaft, nicht als sie aus dem Krankenhaus nach einer Gelbsuchtbehandlung entlassen wird. Die Tina ist sein bestes Pferd im Stall, Fool in Love ist quasi ein richtiger Erfolg geworden und der peitscht sie jetzt auf die Bühne, wo er nur kann. Ganz wenige Tage nach der Geburt hat er darauf bestanden, dass sie ein Konzert singt und sie war völlig fertig. Also du wirst dich vielleicht erinnern, weiß nicht, ob du 3 Tage nach der Geburt der Konzert hättest spielen wollen.
Nö, keinen Fall. Ich habe 2 Monate nach meiner Entbindung habe ich einen Auftritt.
Ist eh auch schnell, finde ich.
Relativ schnell. Aber ich muss ja dazu sagen, dass ich keinerlei Verletzungen gehabt habe, mich vom Wochenbett oder von der Geburt relativ schnell erholt habe. Und deswegen ist das gegangen. Nur deswegen, weil ich keine Verletzungen gehabt habe, was relativ selten ist. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass die Tina Turner Verletzungen gehabt hat und dann halt mit dem Hintergedanken, okay, die musste 2 Tage nach der Geburt einfach rauf auf die Bühne. So krass. Und dann natürlich hat sie wahrscheinlich sich nicht traut, irgendwie zu sagen, hey du,
nee,
mach mal halblang.
Das hat sie manchmal probiert, aber das wurde meistens mit Schlägen quittiert.
Ja, ich habe einmal gehört, dass Menschen, die aus einer missbräuchlichen Familie kommen, automatisch schneller wieder in eine missbräuchliche Beziehung reinfallen. Weil das quasi für die so eine Art Heimatgefühl ist oder Zuhausegefühl ist, traurigerweise, wenn sie dann wieder dasselbe.
Ja, das kennt man halt. Das Elend, das man kennt, ist oft, denkt man, vermeintlich besser als das große Unbekannte. Und es ist ja auch so, dass Menschen aus missbräuchlichen Verhältnissen größer in Gefahr sind, selbst Gewalt anzuwenden. Und also sie braucht auch wirklich lang, um da irgendwie rauszukommen. Und da diese Sache mit der Geburt, sie erzählt da zum Beispiel in ihrer Biografie, dass sie halt dann auf der Bühne stand und bei den hohen Tönen beim Singen immer ganz starke Blutungen hatte.
Das kann man sich echt nicht vorstellen.
Und Tina Turner, weißt du, die steht ja nicht nur auf der Bühne und singt. Tina Turner auf der Bühne war eine Urgewalt. Die hat mit ihrem ganzen Körper performt. Die hat getanzt und geschrien und sich geschüttelt und gesungen. Und wenn du dir vorstellst, es ist eine Frau, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat und bei den hohen Tönen, ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn du so presst und dann,
Ja, weil das da zu dem Zeitpunkt noch, also es ist wirklich so, dass das dann alles einfach rauskommt. Das ist ja teilweise nur Rückstände von der Plazenta und so weiter. Das kommt da alles nur mit raus über Wochen. Also 2 Wochen oder so. Und
also wirklich Wahnsinn.
Ja, voll.
Um die Zeit rum geht sie dann zum Friseur. Sie möchte eine neue Frisur. Sie möchte sich die Haare blondieren lassen. Und in den 60er Jahren war Blondieren vor allem bei so ganz dunklem Haar echt nur, da hat man ganz schön Chemie drauf geballert. Und die Friseurin lässt das versehentlich zu lange drauf. Und dann fallen der Tina Turner alle Haare aus.
Oh,
das stelle ich mir so schlimm vor.
Das ist krass.
Ja, und dann, was macht sie, ne? Kannst du nicht ohne Haare, also auf die Bühne gehen, könnte sie schon, macht sie aber nicht. Und da greift sie erstmals zur Perücke. Und das wird sie bis zum Ende ihrer Karriere immer so machen. Die Perücken werden zu Tina Turners Markenzeichen. Ist immer eine Perücke gewesen. Ich meine, bei uns hat sich, glaube ich, Tina, diese 80er-Jahre Tina Turner eingeschliffen mit diesen blond-braunen Mähnen. In den 60ern hatte sie noch so glatte Langhaarperücken, also eher so Haare wie ich jetzt. Und sie hat immer gewechselt und das war ihr großes Markenzeichen. Das waren immer Perücken.
Wow, okay. Krass, das habe ich nicht gewusst.
Ja, doch, genau. Das war ihr Ding. 1962 läuten dann Gott sei Dank die Hochzeitsglocken. Heiraten sie schnell in so einem Hinterhaus in Mexiko, weil Ike Turner zu dem Zeitpunkt noch mit einer anderen Frau verheiratet ist und man ja in Amerika nicht 2 Frauen gleichzeitig ehelichen kann. Aber hey, nach der Trauung drängt der Tina dazu, mit ihm in einen Stripclub zu gehen zur Feier des Tages.
Auch geil.
Du heiratest ja auch irgendwann. Wie fändest du das, wenn dein Partner das von dir verlangen würde? Sagt das der Spatzel, hä? Und jetzt einmal ins Golden Pearl? Oder wie heißt das? Wie hieß das in Regensburg? Na, das war Bordell, oder?
Du meinst das Palais d'Amour.
Palais d'Amour, ja, genau. Ja.
Ja, genau. Mein Verlobter besitzt die Decency, dass er mit sowas einfach nicht auf mich zukommen hat. Deshalb bin ich mit ihrem Verlobten.
Ja, das ist schlau.
Also das ist so.
Augen auf bei der Partnerwahl.
Das ist wirklich
ist doch
so.
Wahnsinn, oder?
Oh, krass. Was ist denn das für ein Typ?
Ich sag dir, ich krieg richtig, da kommt mir richtig der Mock hoch, je öfter ich über den sprechen muss. Da werde ich zur Furie.
Ja.
Wir sind jetzt in den 60ern und Ike und Tina Turner dümpeln so vor sich hin, mal mit mehr, mal mit mäßigerem Erfolg. Sie spielen Rhythm and Blues. Auf der Bühne ist Tina Turner selbstbewusst, sexy, stark. Ihre Stimme mäht alles nieder. Sie tanzt, sie performt. Sie ist halt einfach die geborene Entertainerin. Die Outfits werden mit fortschreitender Zeit auch immer gewagter, immer schillernder, immer kürzer. Die Tanzchoreografien, die sie mit ihren Background-Tänzerinnen auch einstudiert, werden immer ausgefeilter. Sie ist echt so ein unaufhaltsamer Sturm auf der Bühne. Mhm. Und gleichzeitig wird die Beziehung immer missbräuchlicher. Also Schläge und Vergewaltigung sind inzwischen eigentlich fast an der Tagesordnung. Für Auftritte oder Fotoshootings versteckt sie die Blutergüsse und blauen Flecken mit ganz viel Make-up. Oh. Und sie kommt aus dieser gewaltvollen Beziehung einfach nicht raus. Und das ist so ein trauriger Fakt, dass man sich ja aus so höchst toxischen Beziehungen oft so schwer lösen kann. Man kennt ja dann vielleicht so Aussagen wie, ja, die ist jetzt selber schuld, warum ist sie nicht gegangen? Das habe ich schon öfter gehört und ja. Das hat einfach sowas von Victim-Blaming und klammert ja, halt auch voll. Komplett diese saukomplexen Mechanismen aus, die meist Frauen in solchen Beziehungen auch halten.
Also ich glaube, das spielen da total viele Komponenten bei denen rein. Ich denke, erstmal halt einfach auch das Finanzielle. Also beziehungsweise ich gehe davor aus, dass er immer nur so eine Art Managerrolle für sie hat und sie wahrscheinlich dann halt einfach auch glaubt, dass wenn sie sich jetzt trennt von ihm, dass sie dadurch ihren Job verliert so oder dass sie dann durch die Trennung in Verruf gerät oder so oder ihr Ruf geschädigt wird.
Er macht schon
so.
Immer klar, dass Tina ohne Ike Turner ein Nichts ist.
Und ja, der zweite Faktor ist, glaube ich, einfach auch die Gewalt. So dieses Wissen, okay, wenn ich jetzt nicht so reagiere, wie er das sich wünscht, dann muss ich das halt irgendwie zahlen. Ne? Und also ich glaube, wir können uns ja da wirklich nicht hineinversetzen. Aber ich glaube, bei so gewaltvollen Beziehungen, ich glaube, dass da immer wie so ein Damoklesschwert über einem schwebt, dass man vielleicht umgebracht wird.
Ja.
Und also so diese Todesangst, das ist ja wirklich Todesangst, glaube ich, die Menschen haben.
Ja, also das sind ja so krasse Mechanismen, die ja in solchen Beziehungen auch ganz oft ganz gleich ablaufen, weil das in der Psyche so funktioniert. Dann gibt's ja auch wieder gewaltfreie Phasen, wo der Partner sich dann entschuldigt und Geschenke macht und dann schöpft man wieder Hoffnung und dann denkt man, mal jetzt ändert er sich vielleicht, jetzt hört er auf und man verdrängt, man wiegelt ab, man hofft, man möchte vergessen. Mhm. Angst, wie du gesagt hast, spielt ja ganz, ganz große Rolle, auch die Angst, was passiert denn, wenn ich mich trennen möchte? Genau. Nicht nur, weil man vielleicht emotional und auch finanziell abhängig ist, sondern weil man ja wirklich Angst hat, dass der Partner dann aus dieser Wut und Enttäuschung halt noch weiter geht, als er eh schon geht.
Ja, vor allem, wenn der Typ so ein Narzisst ist, kann er sein, dass das auch nach der Trennung Folgen hat.
Total.
Also so Typen, die kennen ja, also die machen ja alles.
Ja, also diese Angst ist wirklich absolut gerechtfertigt und begründet, weil die gefährlichste Phase für eine Frau in so einer Beziehung ist die nach der Trennung. Also in Deutschland wird einfach fast täglich eine Frau von ihrem Ex-Partner oder einer Partner umgebracht. Fast täglich. Und das sind Zahlen, da gefriert mir das Blut in den Adern.
Mhm.
Also in Deutschland gab es 2024 266.000 erfasste Fälle von häuslicher Gewalt. Erfasste Fälle. Die Dunkelziffer, glaube ich, will man gar nicht wissen, weil da zieht es einem die Schuhe aus.
Ja.
Und 76% der Betroffenen sind weiblich gelesene Personen. Und also mir ist sowas nur mal in ganz, ganz abgeschwächter Form einmal passiert, wo ich auch, weil ich vorher, das ist schon lang her, und ich war vorher auch so jemand, der eher dann so gedacht hat, naja, geh doch, zeig ihn an, den Wichser, okay. Und ich war mal in Regensburg weg, im Tiki-Beat am Arnulfsplatz, und ich habe meinen Ex-Freund da vor 6 Monaten verlassen. Und wir haben immer mal nur ein bisschen was unternommen und so, aber es war halt aus. Und ich habe dann quasi einen neuen Partner gehabt, ganz frisch. Und der hat es an dem Abend irgendwie rausgefunden, dass ich einen neuen habe. Und ist dann ganz wutentbrannt halt so um 2 Uhr in der Früh rausgerannt. Und ich, Depp, dachte halt, ach, jetzt gehe ich ihm nach, um ihn zu beruhigen. Und lauf halt so raus und sag, hey, du, kann ich irgendwas machen oder so? Und dann dreht er sich um und Cora, ich sag's dir, einmal in meinem Leben hat mich jemand mit hasslodernden Augen angeschaut. Und das war da. Und dann läuft er auf mich zu und streckt seine Hand nach meinem Hals aus und sagt,
krass,
ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen soll. Ich sag's jetzt einfach, du dumme Fotze, ich bring dich um.
Nein.
Und ich stand da alleine draußen, gell? Und dann kamen 2 Jungs englischsprachig und haben den weggezogen und haben gesagt, you do not treat women like that. Und dann kam irgendeine Freundin von ihm raus und hat ihn weggezogen. Und danach hat er mir noch ein WhatsApp geschrieben. Sorry jetzt für den politisch inkorrekten, ich zitiere. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, bringe ich dich um. Und was habe ich gemacht?
Alter!
Ich hatte schlechtes Gewissen. Ich dachte mir, scheiße, jetzt, weil ich einen neuen Freund habe. Du muss er mich umbringen. Scheiße. Ach, der, nicht der Arme, aber so, keine Ahnung. Meine Freunde dann am nächsten Tag habe ich denen das erzählt. Und sie so, boah, so ein Arschloch, mit dem reden wir nie wieder. Ich rufe in der Kneipe an, der soll Hausverbot haben, der soll sich nie wieder blicken lassen dürfen. Und ich so, na, lieber nett.
Ja.
Und das war so krass. Und da habe ich das zum ersten Mal selber gemerkt. Ich bin eigentlich echt selbstbewusst. Und, ja, und da war ich so richtig, das hat mich so richtig erschüttert. Und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Ja. Das war so krass. Und weißt du, der war halt in der Szene.
Ich bin da gerade.
Und dann
war
es immer mal wieder so. War ja vor 10 Jahren oder so, gell? Und dann weiß ich noch, habe ich mit Dolph Circus am Bürgerfest einen Auftritt gespielt. Da stellt er sich vor mich in die erste Reihe und schaut so hoch und grinst. Lauter so Sachen dann danach. Immer wenn ich in Regensburg nochmal war und den gesehen habe, hat er mich immer so blöd angegrinst und so. Und
Scheiß.
Alles klar. Und ich dachte, so, sag mal, ja, also heute hoffe ich, dass ich den sofort anzeigen würde, weil Morddrohungen, also
ja. Also ja, voll. Also das kannst du sofort zur Anzeige bringen.
Also das war echt gruselig.
Gott, er lacht's mal. Kalt den Buckel runter.
Man gibt sich selber die Schuld, ja. Egal was ich vorher gemacht habe. Mhm. Du kannst nicht einfach auf der Straße mir an Häus gehen.
Nein, einfach nein.
Nein, ja, nein.
Wirklich.
Halt, stopp, nein. Ja, und wie gesagt, Ike Turner ist halt auch echt so ein Großmeister der körperlichen und psychischen Gewalt. Er bescheißt sie regelmäßig und sät dann, hat da so ein Tross Frauen um sich und sät dann so Konkurrenzverhalten unter den Frauen und so. Mitte der 60er kommt dann ein anderer Kerl um die Ecke, nämlich Phil Spector. Und Phil Spector war ja damals ein extrem berühmter Produzent. Der hat ja quasi die Wall of Sound erfunden.
Okay.
Mit den Ronettes und so. Der war ganz wichtig und ganz groß und auch so ein Hundesohn, der Frauen Gewalt antut. Und dieser Phil Spector will dann Tina Turner für einen Song haben. Er will einen Song mit ihr aufnehmen. Seine Frau zum Beispiel war Ronnie Spector. Die war Mitglied eben von den Ronettes. Das war so eine Soul Girl.
Ja. Mhm.
Die hat nach der Scheidung von ihm auch von Gewalt und Misshandlungen berichtet. Und 2003 starb die Schauspielerin Lana Clarkson in Spectors Haus durch einen Revolverschuss in den Mund. Und Spector hat dann gesagt, es war ein Selbstmord aus Versehen.
Ein Selbstmord aus Versehen?
Ja, weil sie wohl die Waffe geküsst hätte und dann hat sie selber abgedrückt.
Alter.
Er wurde dann 2009 wegen Totschlag schuldig gesprochen.
Gut so.
Aber das nur am Rande zu den Größen der Musikindustrie.
Mhm.
Der will jedenfalls, dass die Tina Turner den Song River Deep Mountain High singt.
Mhm.
Und was spannend ist, er will, dass Ike das Studio nicht betreten darf während der Aufnahmen.
Mhm. Okay.
Tina Turner beschreibt ihre Zeit mit Phil Spector im Studio als tolles Erlebnis. Also er war sehr nett zu ihr, hat irgendwie das Beste aus ihr rausgeholt und es pusht ihr Selbstbewusstsein, als sie merkt so, ach, schau mal, ohne Ike werde ich auch gesehen und gehört und bewundert.
Vor allem, was in dem Kontext jetzt sehr interessant ist, dieser Phil Spector ist scheinbar jemand, der in der Riege oder Hegemonie über Ike steht.
Ja.
Und nur dadurch erhält die Tina Turner die Möglichkeit, da rauszutreten.
Ja, klar.
Ja.
Weil da traut er sich nicht.
Ja, genau.
Witzigerweise, als der Song dann rauskommt, muss auf der Platte trotzdem Ike und Tina Turner stehen.
Mhm.
Und Ike wird am Gewinn beteiligt.
Ach, krass.
Das hat er so ausgehandelt.
War halt einfach bloß der Horn und hat nichts gemacht.
Ja.
Und scheffelt trotzdem die Kohle.
Ja.
Es ist echt.
Herzlichen Glückwunsch.
Puh.
Also, in den USA zündet der Song nicht so wirklich, aber in Europa und in England umso mehr.
Mhm.
Die Rolling Stones zum Beispiel sind so begeistert, dass sie dann 1966 die Ike und Tina Turner Review als Support mit auf ihre England-Tournee nehmen.
Mhm.
Und da merkt Tina, dass ihr Europa sehr gut gefällt. sie fühlt sich da wohler als in den USA. Zu der Zeit hat Ike Turner dann übrigens auch das Kokain für sich entdeckt und wird dadurch, Überraschung, noch unberechenbarer.
Ja.
1968 ist ein ganz schlimmes Jahr für Tina Turner. Sie wird wieder schwanger von Ike und treibt ab und versucht dann, sich mit einer Überdosis Tabletten das Leben zu nehmen.
Okay.
Ihr geht's wirklich schlecht. Sie sieht keinen Ausweg aus dieser Mangel, in der Typ sie hat. Schluckt dann Schlaftabletten und ihr wird dann der Magen ausgepumpt und sie überlebt.
Ich finde das so krass, weil ich finde, dass Tina Turner einfach, ich kenne ja die ganze Background-Story, die du mir jetzt gerade erzählst, überhaupt nicht. Und ich finde, dass Tina Turner einfach so einen ganz anderen Eindruck macht. Also sie ist ja wirklich die Person, die Stärke und Selbstbewusstsein ausstrahlt und Lebensfreude. Also ich finde Tina...
Ja, die alles im Griff hat.
Genau.
Alles und alle, also wirklich alles.
Ja, also Tina Turner war für mich immer also so ein Ausdruck von völliger Liebe am Leben. Und also umso krasser finde ich, was du mir gerade erzählst.
Die ist wirklich, die ist durch die Hölle und wieder zurückgegangen. Also alleine, dass man das überlebt und dann weitermacht, ist wirklich unfassbar, finde ich.
Ja,
also je weiter ich gelesen und recherchiert und geschaut habe, habe ich mir echt gedacht, boah, wie kann ein Mensch das Ruder so rumreißen?
Ja.
Also echt Wahnsinn. 69 schreibt sie ihren ersten eigenen Song und den gibt's dann auch auf einem Ike und Tina Turner Album zu hören. Outer Season heißt das Album und der Song heißt I Am a Motherless Child. Und das ist auch so ein weiterer Schritt, der ihr Selbstbewusstsein stärkt. Also wir haben jetzt dann so kleine, immer wieder so kleine Lichtblicke, diese Phil Spector Sache, der nur sie wollte und nicht Ike. Dieser erste eigene Song. Es gibt jetzt immer mal wieder so kleine Emanzipationshäppchen. Und dann aber auch wieder komplette Downs. Also 1970 ist sie mal wieder völlig überarbeitet, weil Ike sie halt nicht zur Ruhe kommen lässt und sie hat eine schwere Bronchitis und er lässt sie so lange nicht ins Krankenhaus, bis daraus eine schwere Tuberkulose wird. Und als sie dann endlich ins Spital darf, kollabiert einer ihrer Lungenflügel und sie ist eigentlich halbtot, schreibt sie danach selber. Und zu der Zeit Mick Jagger, den sie ja auf der Tour kennengelernt hat, die haben sich richtig gut verstanden, schickt ihr angeblich fast täglich riesige Blumensträuße, von Ike kommt natürlich überhaupt nichts. Es gibt zu der Zeit einen Leitartikel im Rolling Stone und da schreibt der Musikjournalist Ben Fong Torres, was ich spannend fand, weil ich es schön finde, dass ein Mann mal verstanden hat, wie es eigentlich ist. Jemand nannte sie einen weiblichen Mick Jagger. Eigentlich müsste es aber heißen, Mick Jagger ist die männliche Tina Turner. Und es stimmt,
ja,
weil sie ihm wohl auch in diesem Backstage-Treffen damals auf der Tour so Tanzschritte beigebracht hat und so. Und halt ein großes Vorbild für ihn war.
Cool.
Anfang der 70er lernt Tina Turner übrigens auch Cher kennen. Die treten ja auch mehrmals in der Show von Cher auf, von Cher und Sonny. Die können wahrscheinlich irgendwie gut miteinander relaten, weil die so ein bisschen einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben. Also Cher war ja auch mit ihrem Mann Sonny, das Duo Sonny und Cher. Und die sind bekannt geworden und die Beziehung war wohl nicht so missbräuchlich wie die zwischen Tina und Ike Turner. Aber Cher hat auch danach gesagt, dass Sonny sehr kontrollierend und zwanghaft und einengend war. Und beide Frauen schaffen es irgendwann, sich daraus zu lösen. Und beide werden danach überlebensgroß, viel größer als mit den Typen zusammen. Also es ist dann bei beiden so, als hätten sie diesen Ballast abgeworfen, um dann wirklich aufzublühen. Weil die werden ja beide zum Megastar. Also Cher und Tina Turner sind ja top, top, top. Notch. Ich raff jetzt mal wieder kurz. 1973 schreibt auch Tina Turner selber den berühmten Song Nutbush City Limits. Und das wird der größte Hit von Ike und Tina Turner. Und das ist für Ike natürlich auch ein Schlag ins Gesicht.
Yeah.
Und zu der Zeit hat auch die Frauenbewegung in den USA gerade Schub. 1975 spielt sie dann eben die Acid Queen im The Who Musical Tommy, das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Und In ihrer Biografie schreibt sie dazu eben, Zitat, ich konnte fühlen, wie ich wachse. Und 1974 erscheint dann ihr erstes Soloalbum. Cool.
Kannst du manchmal fühlen, wie du wachst?
Ha. Ja, manchmal schon. Manchmal, wenn man, wie wir es letztens mit Angst und Mut hatten, wenn man sich einer Angst entgegenstellt und sich in das Auge des Hurricane hineinstellt und auf der anderen Seite rausgeht, da merke ich manchmal, wie ich wachse. Du?
Ich merke auch manchmal, wie ich wachse. Definitiv.
Wann hast du das letzte Mal gemerkt?
Boah, im Moment räume ich gerade ein bisschen mit meinem Leben auf und das allein ist schon ein Wachstumsschritt. Also ich trenne mich mental vor ein paar Dinge, ich ramme auch bei mir der Wurm auf und so. Also mein Bücherregal schaut jetzt viel besser aus wie noch vor einer Woche und so. Also
da hatte ich auch gerade so eine richtige Reinwühl-Aufräumphase.
Ja, genau. Mhm. Und also ich merke, dass ich jetzt gerade auch, also fühle, dass ich innerlich wachs. Also ich kann da ihre Aussage total nachvollziehen. Ich finde es voll schön, wie sie es so formuliert.
Ja, voll, weil Ike Turner ja alles tut, um sie klein zu halten.
Mhm. Ja.
Ja, ich merke, glaube ich, eigentlich jedes Mal, wie ich wachse, wenn ich auch was Neues mache.
Absolut, ja.
Also ob es jetzt unser Podcast ist, ich meine, den machen wir jetzt auch schon lang, aber das war ja am Anfang auch, haben wir vorher noch nie gemacht.
Das war der Hammer. Also,
das war echt totaler Sprung ins kalte Wasser. Total. Wir zwei kennen uns, haben uns überhaupt nicht kennen. Wir haben das noch nie gemacht. Wir haben überhaupt nicht gewusst, wie das ankommt, wie man schneidet, wo man das hochlädt. Was sind Shownotes? Ja. Ja, und immer wenn man sowas dann drüber gegangen ist und geschafft hat, dann merke ich schon, dass ich daran wachse.
Ja, voll, voll.
Weil du hast ja dann wieder einen neuen Baustein in dich integriert. Also du baust ja wirklich nach oben, je mehr du machst.
Ich finde es so cool, wie sie es formuliert, weil sie sagt, sie fühlt's, dass sie wächst. Und es ist wirklich so, es ist so ein Gefühl dann irgendwie, dass man es richtig spürt. Irgendwie.
Wenn so innen so,
so warm
wird.
Klingt
jetzt blöd, aber wie wenn so Äste aufgehen auch. Weißt du, wie wenn das so.
Ja, genau.
Ja. Ja, also ja, das kann ich auch nachvollziehen.
Mhm.
Und ihr erstes komplettes Soloalbum trägt halt auch zu diesem Wachstum bei. Also das heißt, Tina Turns the Country On. So ein Wortspiel. Ausgefuchst. Auch da versucht sie zweimal Ike zu verlassen. Er findet sie und prügelt sie zurück ins traute Heim.
Ach du Scheiße.
Also sie packt dann auch einmal die Kinder, ist mit dem Bus unterwegs und dann fängt er sie ab und prügelt sie ins Auto und nimmt ihr die Kinder weg und so. Also ganz schrecklich. Ein Jahr später schafft sie's. Die zwei sind unterwegs vom Flughafen zum Hotel in einer Limousine. Er prügelt sie grün und blau.
Auf der Reise?
Auf der Fahrt.
Oh.
In der Limousine. Man muss auch wirklich sagen, der hat die so geschlagen, der hat ihren Kiefer gebrochen, der hat ihr die Nase gebrochen, der hat mit der Faust auf diese Frau eingeschlagen.
Krass.
Die kommen im Hotel an, die Tina ist komplett geschwollen und blutverschmiert. Sie wartet, bis er einschläft auf der Couch, wickelt sich nur ein Tuch rum, weil sie ihre Perücke nicht aufsetzen kann, weil ihr Kopf so geschwollen ist.
Gott.
Sie nimmt nur ihre Handtasche und läuft aus diesem Hotel raus, über die Straße und stolpert ins nächste Hotel, das gegenüber liegt. Das heißt Ramada Inn. Und sie stellt sich dann komplett demoliert an diese Rezeption und sagt zu dem Nachtportier, ich bin Tina Turner und ich hatte einen Streit mit meinem Mann. Ich habe gerade kein Geld dabei, aber würden Sie mir bitte ein Zimmer geben? Und der Typ ist völlig schockiert, gibt ihr die beste Suite, stellt einen Wachmann davor.
Wow.
Und am nächsten Tag wird sie von ihrem Anwalt abgeholt.
Cool. Gut.
Bei dem bleibt sie dann erstmal ein, zwei Wochen, kommt dann bei verschiedenen Freundinnen unter. Ike droht immer wieder, sie umzubringen.
So ein Arschloch.
Ist irre, oder?
Oh Gott.
Also ich komme mir schon so blöd vor, weil ich die ganze Zeit sage, und er schlägt sie und er prügelt er sie wieder.
Ich bin so aggressiv.
Ja, also wirklich. Boah. Und am 27. Juli 1976 reicht sie die Scheidung ein.
Gott.
Halleluja.
Mhm.
Und bei den Verhandlungen verzichtet sie auf alles.
Mhm.
er behält die ganzen Tantiemen und Rechte an allen Songs, wo Ike und Tina Turner draufsteht.
Mhm. Also sie kriegt nichts davor.
Sie will kein Geld, sie zahlt ihm alles, was er fordert, sie gibt ihm alles. Sie will endlich frei von diesem Arschloch sein. Ja. Mhm. Und ihre einzige Forderung ist, sie will ihren Namen behalten. Sie will Tina Turner bleiben.
Ja, klar, weil es eine Marke ist. Ne?
Aber das finde ich trotzdem krass, weil man könnte ja auch sagen, dieser Name ist so befleckt und der ist von meinem größten Peiniger. Ich lege ihn ab, weil das bindet sie ja auf ewig an diesen
Typen.
An
den Typen. Ich glaube, dass da wirklich der Faktor, dass du dir schon einen Namen gemacht hast mit dem Namen,
wiegt da
mehr. Weil so eine Namensänderung ist, glaube ich, schon, also man muss das wirklich stark bedenken. Wenn man, also fängst von vorne an, leider.
Und ich finde, eigentlich habe ich dann länger drüber nachgedacht, weil mein erster Impuls war so, so weg mit dem Namen, pfui. Aber dann dachte ich mir, das ist doch so badass und empowernd, wenn du diesen Namen nimmst.
Genau.
Und ihn komplett dir zu eigen machst.
Es ist ein Reclaiming im Endeffekt.
Genau. Sie nimmt diesen Namen und wird ja dann als Solokünstlerin so überlebensgroß, dass Jahrzehnte später jeder Mensch auf dieser Erde nur noch von Tina Turner spricht. Keine Sau spricht von Ike Turner. Der wurde komplett zur Randnotiz. Und das finde ich Wahnsinn.
Das ist voll gut.
Das finde ich so einen badass Move. Also wirklich krass. Bis es aber soweit ist, dass die Solo-Karriere so richtig abhebt, hat sie erstmal Startschwierigkeiten. Was ja auch voll verständlich ist, finde ich.
Ja, voll.
Also sie muss sich irgendwie jetzt erstmal zurechtfinden. Sie muss sich irgendwie neu erfinden. Sie will raus aus diesem Rhythm and Blues-Korsett.
Mhm.
Da hat sie schon lang keinen Bock mehr drauf. Eigentlich sagt sie, sie will Rock'n'Roll. Und man kann dann eigentlich quasi direkt konkurrent zum Volumen ihrer Perücken sagen, dass ihre Bekanntheit steigt.
Geil.
Und sie hat auch einen tollen Mann an ihrer Seite, nämlich ihren Manager Roger Davies, der dann auch sagt, der ist damals recht unbekannt, hat noch nichts groß gerissen, die treffen sich aber und sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Und er sagt, auf geht's Tina, packen wir's, jetzt reißen wir an und bestärkt sie halt voll. Er sagt, das findet er gut, sie braucht eine neue Band, einen neuen Style, einen neuen Sound. Und privat taucht sie da auch voll ein in die Welt des Buddhismus.
Okay, wow.
Und wird da total spirituell und chantet ganz viel. Also immer diese Mantren, die man da ständig wiederholt, bis man in so eine Trance quasi kommt. Das wird quasi ihr Anker.
Das hätte ich mir jetzt überhaupt nicht vorgestellt bei der Tina Turner.
Bis zum Schluss.
Krass. Wow.
Tina Turner hatte später dann sehr viele Häuser und in jedem Haus war ein Raum, ein buddhistischer Raum zum Chanten und Meditieren.
Okay.
Genau. Sie erfindet sich dann von Grund auf neu. Sie streift irgendwie alles ab. Und dieser Stil, den sie da ganz früh in den 80er Jahren quasi so aus der Taufe hebt, ist auch so stilprägend für alles, was dann Mitte der 80er so groß wird.
Ja.
1984 kommt dann endlich der Mega-Durchbruch. Da kommt ihre größte Platte raus bis heute, Private Dancer.
Mhm.
Darauf befindet sich der Track Private Dancer. Den kennt man ja. Das ist ein von Mark Knopfler komponierter Track.
Ach, wow.
Also von den Dire Straits. Ja. Der hat den geschrieben. Das Gitarrensolo hat der Jeff Beck gespielt. Den hatten wir in unserer letzten Episode mit Jennifer Batten.
Ja.
Auch wenn der Mark Knopfler das Gitarrensolo vom Jeff Beck nicht so doll fand, hat er später dann natürlich noch anmerken müssen. Klar, oder?
Oh Gott. Gitarreros, natürlich muss man das sagen, ja, Logo.
Also der Song ist, mein Song ist geil, aber Jeff Beck sei Gitarren-Solo.
hätte ich besser springen können.
Jeff Beck kann ja wirklich nicht schön Gitarren. Geil.
Ja.
Auf der Platte ist auch das Stück What's Love Got to Do With It drauf. Und das wird ihre einzige Nummer 1 Nummer in den USA in den Billboard-Charts. Mhm. Das Ding ist ein Megaseller. Also die Single und das Album ist fast weltweit echt an der Spitze der Charts und wurde bis heute über 12 Millionen Mal verkauft.
Mhm. Ja, wenn ich an Tina Turner denke, dann denke ich als allererstes an diesen Song.
Ja. Der ist auch ihr größter Hit.
Mhm.
nur noch mal zum Rekapitulieren. Diese Frau ist echt durch den Dreck gewartet. Mhm. Wir sind jetzt im Jahr 84. Die ersten 40 Jahre ihres Lebens waren geprägt von Gewalt, Sexismus, Rassismus, von Unterdrückung, von Bevormundung, von Ausbeutung. Die hat so viele Traumata erlebt und die hat so viel überstanden und da hat mir echt so aufs Herz geblutet. Mhm. Und dann erfindet sie sich da 1984, 85 neu und zwar mit, was auch so krass ist, 45 Jahren.
Ja, ja.
Weißt du, die ist da 45 Jahre alt und erst dann geht's eigentlich richtig los bei ihr. Mhm. Und das ist eigentlich ja gegen jegliche Regeln und Strukturen und Kontinuitäten. Eine schwarze Frau über 40, die nach so einer abusive History zum weltweiten Megastar wird. Was ist denn das für eine Geschichte?
Ja, ja.
Das ist doch
und
Wahnsinn.
Und die ist ja irgendwie gefühlt immer besser geworden, je älter das One ist.
Ja.
Also es ist...
Also mit 45, und ich finde, das hatten wir auch schon so oft, dieses Älterwerden-Thema und dass ich ja auch so Angst habe oder so eine Scheu habe vorm Älterwerden und so. Und da dachte ich mir dann auch so, ja, okay.
Das ist voll, also ich finde es voll wichtig und mutmachend, dass man solche Geschichten einfach hört. Das, also es ist wirklich, man hört auch viele Geschichten von wegen, ja, die Person, keine Ahnung, weil es zu alt ist, fliegt die aus dem Business raus und so. Ja. Aber es gibt ja zu Genüge andere Beispiele, die wie jetzt zum Beispiel Tina Turner, wo man sieht, okay, ja, die zieht's einfach durch und die hat Bock drauf und die wächst mit sich selber und die wächst an sich selber und spürt, wie sie selber wächst. Es ist ja wirklich so.
So schön.
Ja, es ist so schön.
Witzige Geschichte, zu der Zeit landet sie im Rahmen ihrer Tour in Düsseldorf und wird von einem Mitarbeiter vom Plattenlabel EMI abgeholt, der damals 30-jährige Erwin Bach. Und die Tina verliebt sich sofort Hals über Kopf.
Nein!
Sein braun gebrannter Gigolo mit zurückgekämmtem Haar. Sie sieht den und denkt sich, boah.
Geil.
Und nach ihrer Tour lädt sie ihn quasi ein, dass er sie besucht.
Mhm.
Und die beiden werden ein Paar und bleiben bis zu Tinas Lebensende zusammen.
Wow, okay.
Ja, und der macht ja auch schon wenige Jahre später einen Heiratsantrag, aber die Tina hat erst 2013 Ja gesagt.
Nein.
Also 89 hat er sie zum ersten Mal gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und 2013 haben die zwei dann letzten Endes in der Schweiz geheiratet, wo sie seit Mitte der 90er Jahre dann gemeinsam auch gewohnt haben.
Mhm.
Und sie hat in dem Zuge der Hochzeit auch ihre US-amerikanische Staatsbürgerschaft aufgegeben.
Ach, okay.
Und die schweizerische angenommen. Also keine zwei Staatsbürgerschaften, sie hat die aufgegeben.
Mhm.
Und ich glaube, dass es schon auch damit zu tun hat, dass sie in dem Land sehr viel Schmerz und Diskriminierung erlebt hat und vielleicht sich deswegen auch so ein bisschen davon gelöst hat.
Ja.
Also sie hat ja schon beim ersten Mal in Europa gespürt, dass sie das irgendwie, sie hat gesagt, sie findet da die Leute offener und netter, die Männer findet sie irgendwie sensibler. Es sind natürlich alles ihre Meinung und Worte, aber irgendwie hat sie Europa glücklich gemacht.
Gut.
Nochmal kurz zurück ins Jahr 85. Da passiert einfach echt viel. Sie ist ja dann einfach ein Megastar. Sie spielt dann auch ganz bekannt ihre Rolle im Mad Max-Film Beyond Thunderdome. Spielt sie mit, da spielt sie die Auntie Entity und singt auch den Titeltrack We Don't Need Another Hero. Den kennt man ja auch, auch ganz groß. Sie spielt irre große Welttourneen, also richtige Spektakel. Ich glaube, sie wird dann 89 oder so von den Rolling Stones abgelöst mit Umsatzrekord, mit dem Tour-Umsatzrekord, aber... Ein oder zwei Jahre vorher spielt sie die Welttournee mit den meistverkauften Tickets und mit den meist höchst generierten Umsätzen. 88 schafft sie es auch ins Guinness-Buch der Rekorde. Da tritt sie nämlich in Rio de Janeiro vor 188.000 Menschen.
Ach, wow, krass.
Und das Konzert gibt's bei YouTube zum Anschauen.
Mhm.
Und das ist vom anderen Stern.
Das glaube ich.
Also da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Sie hat ja auch von ganz früh an schon Proud Mary immer gesungen und halt eine Version, die so ganz langsam und ruhig anfängt und sich dann zu einer unfassbaren Klimax steigert. Die schreit, die tanzt, die ist umeinander und das ist da bei diesem Rio-Konzert auch. Ja. Und die Band ist on fire und Bläser und Feuerwerk und keine Ahnung was. Also das ist so geil. Wirklich. Mhm. Das ist wirklich, wirklich toll. Und 1993 erscheint dann auch ein Biopic über sie. Das heißt auch What's Love Got to Do With It, über ihr Leben. Das habe ich mir gestern noch reingezogen, abends. Mhm. Ich fand es richtig gut. War teilweise schwer auszuhalten, weil die Gewalt so krass dargestellt wird, was ja auch irgendwie gut ist, weil es so ungeschönt und so.
Ja. Weißt du eigentlich, ob die Lyrics von dem Song, ob die was mit ihrer Vergangenheit zu tun haben oder?
Bei What's Love Got to Do With It?
Ja.
Also das sind von Songwritern.
Okay.
Die haben das für Tina Turner aber extra geschrieben und es hat natürlich schon so ein bisschen.
Weil es passt voll gut.
Also es hat ja schon diesen What's Love But a Secondhand Emotion und so. Also es passt sehr gut zu ihr. Ich denke schon, dass die Songwriter sich auf Tina Turners Vibe und Leben so ein bisschen eingegroovt haben, wo sie das gemacht haben. Und sie hat schon, es war ja schon immer wichtig, Songs zu singen, die sie auch spürt und die sie dann auch so richtig aus dem Herzen performen kann.
Ja.
Also den Film kann ich echt empfehlen. Da geht's halt quasi ganz stark um diese Phase mit Ike Turner bis zu ihrem Durchbruch. Und den habe ich echt, also ich fand den echt gut. Also er hat mich extrem wütend gemacht. Mhm. Und ich konnte es manchmal gar nicht aushalten. Aber es ist wirklich ein richtig guter Film. Und 2009 hat Tina Turner dann offiziell ihre Bühnenkarriere im Alter von 70 Jahren beendet. Mhm. Sie hatte dann auch krankheitsbedingt einfach zu kämpfen. Sie hatte Nierenschäden, weil sie schon seit den 70ern Medikamente gegen Bluthochdruck nehmen musste. Außerdem hat sie sich irgendwann blöderweise, wie ich finde, dazu entschieden, die Tabletten zwischendurch abzusetzen und homöopathisch zu behandeln. Das war keine gute Idee. Kurzer Disclaimer, jetzt kommt ein Meinungsbeitrag. Bitte macht sowas nicht. Schmeißt euch diese wirkungslosen Zuckerkügelchen von mir aus gerne zusätzlich in den Schlund. Ergänzend, aber also bei wirklich schlimmen Erkrankungen, echte Medikamente abzusetzen und auf Homöopathie zu setzen, ist sehr, sehr gefährlich. Und das war bei ihr auch so. Sie brauchte dann eine Nierentransplantation.
Oh.
Okay. Weil das nicht funktioniert hat. Und
ach krass, also dann haben ja beide ihre Nieren nicht mehr funktioniert, oder? Weil es ist nicht so, dass man auch mit nur einer Niere.
Das stimmt, genau, aber sie brauchte eine, genau, weil eigentlich kriegt man eine raus und die andere geht noch. Es war da scheinbar nicht so, das war komplett zerstört und ihr Mann hat dann eine Niere gespendet.
Ah, wow. Also der hat es ja wirklich sehr lieb gehabt.
Ja. Ich denke schon, also da ist jetzt nicht so viel bekannt, aber die waren echt bis zum Schluss zusammen und 2018 erkrankte sie dann auch noch an Darmkrebs, hatte einen Schlaganfall und sie starb dann 2023 tatsächlich nach langer Krankheit in Küsnacht in der Schweiz. Ja, also im Grunde war Tina Turner erstmal echt eine Überlebende, würde ich sagen.
Ja, sie ist ein Survivor, ne? Also 100%.
Und dann ein Phönix aus der Asche. Und ja, bis heute hat sie auch den Namen Queen of Rock'n'Roll. Das war quasi ihr Titel verdientermaßen, den sie, es gibt ja hier bei uns immer viele Queens, Acid Queens und Queens of Noise und Queen of These und Queen of Jenes.
Two-Handed Tapping Queen.
Ja, genau, das ist halt Tina Turner, sie ist und bleibt die unangefochtene Queen des Rock'n'Roll. Da gibt's Konradinet.
Na.
Und völlig zu Recht. Und also, was für ein Leben.
Wahnsinn, ey. Wahnsinn.
Welche Gefühle hinterlässt diese Geschichte in dir?
Ich glaube, dass, wenn man solche Traumata erlebt, gibt's, glaube ich, drei Wege. Es gibt den einen Weg, dass man kuscht, dass man wirklich einfach mitmacht und leidet. Es gibt den Weg, dass man sich selber vernichtet.
Ja.
Und es gibt den Weg, dass man sich emanzipiert aus dem Ganzen. Und sie hat den dritten Weg gewählt.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Also es gibt genügend, wahrscheinlich genügend Fälle, wo wo das nicht so gegangen ist, wo Umstände dazu geführt haben, dass eine Person einfach nicht so wachsen kann. Es ist wahrscheinlich in den meisten Fällen so.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich, weil das erfordert ja, glaube ich, zwischenzeitlich fast übermenschliche Kräfte,
ja,
das zu schaffen.
Ja, ich glaube aber auch, dass bestimmte, also oder dass Traumata bestimmte Kraft in einem wecken, so dieses jetzt aber erst recht, ich zwag's jedem und ich will quasi was aus mir machen. Es ist quasi so eine Kampfhaltung in einer gewissen Art und Weise.
Ja, ich glaube auch dem Trauma selbst gegenüber, weil du, glaube ich, selber irgendwann nicht mehr, du willst nicht mehr das sein.
Genau.
Du willst nicht mehr auf dieses Dreckstrauma reduziert werden.
Ja.
Du willst wieder leben und mit Leben assoziiert sein. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie das halt so hinter sich lässt.
Ja,
obwohl sie den Namen behält. Also das ist ja wirklich, das finde ich Wahnsinn.
Mhm.
Das so umzudrehen und sich so zu ermächtigen selber über sowas Schlimmes, das, aber wie gesagt, also eine Stärke, die man sich gar nicht ausmalen kann.
Ja. Ja, wow. Krasser Einblick. Erleben von der Frau, wo ich immer gedacht habe, okay, die sprüht vor Energie, die hat einfach unfassbar gute Ausstrahlung, unfassbare Power. Und jetzt zu hören, woher sie eigentlich kommt und was für Kraftakt es eigentlich war, sich da rauszuhieven, bin echt baff. Ich glaube, dass auch dieses Powervolle daher kommt, dass sie einfach wirklich beinahe übermenschliche Kräfte hat anwenden müssen, um sich da rauszuboxen.
Ja, ist schon Superwoman-Vibes. Mhm. Tiefster Respekt. Wie gesagt, ich wusste schon, dass Tina Turner dass diese Ike Turner-Geschichte so missbräuchlich war, aber mir war irgendwie nicht bewusst wirklich, wie schlimm und wie lange und wie gewalttätig das war und was die alles mitmachen musste. Also dieses Ausmaß war mir nicht bewusst.
Ja.
Und das hat mich echt erschüttert. Und wie gesagt, also wenn ihr so einen Tag habt, wo ihr denkt, ihr haltet das gut aus, schaut euch den Film an. Der bringt es wirklich gut rüber. Das ist echt teilweise schwer auszuhalten. Und am Ende, wo sie dann mit ihrer riesen Perücke und dem kurzen Lederkleid und solchen Hacken auf der Bühne steht und ihren Solo-Hit singt und die Leute ihr völlig zu Füßen liegen. Das ist so ein gutes Gefühl zum Anschauen.
Mhm.
Das ist so richtig, da ist man so richtig mit drin irgendwie.
Ja.
Ja. Ja. Ja, krasse Geschichte. Krasse Frau.
Ja, voll. Voll.
Das ganz war jetzt buff. Wahrscheinlich, meinst du, dass Tina Turner war jetzt vielleicht die berühmteste Frau, die wir jetzt im Podcast hatten bisher?
Mhm. Mhm. Ja.
Dachte ich mir, da traue ich mich jetzt mal ran.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Shake.
Ich bin ja froh, dass du gar nicht so hundertprozentig drin warst, weil ich dachte mir jetzt, na, nicht, dass ich jetzt so totgenudelte, haben wir schon 800.000 Mal gehört, Story erzähle.
Nee. Ich muss auch sagen, dass ich Tina Turner natürlich kenne, die Hits und so, aber alles andere, das ist völlig neu für mich. Ne?
Ja.
Deswegen war es umso bereicherter, mal wieder.
Sehr schön. Das freut mich sehr. Dann danke für deine aufmerksamen Öhrchen.
Na gern.
Und für eure aufmerksamen Öhrchen da draußen an den Abhörgeräten. Das war unsere Folge zu Tina Turner. Beim nächsten Mal ist die Coralie wieder dran.
Yes.
Passt schon was gedanklich oder bist noch völlig frei?
Ich bin noch völlig frei.
Ja, sehr gut. Das ist auch schön.
Ja.
Es hat sich jetzt bei mir auch, hat sich über die letzten 5 Tage angebahnt.
Ja, das ist bei mir meistens auch so, dass dann relativ spontane Entscheidungen gibt.
Ja, und wie gesagt, wir haben ja schon mal besprochen, dass es ja schon auch immer ein bisschen von der eigenen Stimmung abhängt, auf welches Thema man sich gerade einlassen kann und möchte.
Genau.
Das ist ja schon immer ein bisschen spannend, was es über einen selber so aussagt, welches Thema man gerade rauspickt, finde ich. Ich denke da schon manchmal drüber nach.
Ja, 100%. Also ich wähle meistens Themen, die mich dann doch schon emotional irgendwie berühren, weißt du, weil weil ich merke, okay, ich fuchs mir jetzt da voll rein und irgendwas macht es mit mir. Irgendwie wachse ich da dran. Na, und ja.
Das ist übrigens deswegen schon was, das spüre ich hier im Podcast, apropos das dran wachsen.
Mhm.
Manchmal habe ich so Phasen, da denke ich mir so, ah, scheiße, jetzt muss ich nur Podcast was vorbereiten. Manchmal bin ich spät dran oder so, weil viel zu tun und habe dann so ein kurzes Stresslevel und dann fange ich an und wenn ich dann ein Thema gefunden habe, das resoniert mit mir und dann habe ich das fertig und dann habe ich es dir erzählt, da habe ich auch das Gefühl, ich wachse dran, weil das so richtig schön ist, weil man ja auch für sich selber das mitnimmt. Also die Geschichte habe ich
absolut
recherchiert und erzählt und habe sie mir auch mit selber erzählt und aus dem Grund erzählt, dann weiß ich wieder mehr, was ich vorher noch nicht wusste. Und das ist auch so schön, dass man das so mitnimmt und wieder was gelernt hat.
Mhm, voll. Ja, das ist ja eigentlich auch so der Grundansatz von unserem Podcast, dass man einfach uns gegenseitig Geschichten erzählen von Persönlichkeiten, die einfach wichtig waren im Musikbiss.
Ja. Und Selbst- und Fremdbildung.
Genau, so ist es.
Sehr gut. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wie immer am Dienstag. Und dann wünschen wir euch da draußen noch einen ganz schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr es hört. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.
Ciao.
Tschüssi.